Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
500 Jahre Luther, 500 Jahre Reformation. Unser Thema heute in dieser Extra-Ausgabe von Leute. Und zu Gast ist ein Journalistenkollege, der im letzten Jahr eine Luther-Biografie veröffentlicht hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Willi Winkler.
Ja, guten Morgen.
Wie viel Lebenszeit haben Sie mit Luther verbracht in den letzten Jahren?
Zusammengerechnet 5 Jahre, was natürlich gemessen an den 500 Jahren so gut wie nichts ist. Das gebe ich zu, aber es waren 5 intensive Jahre.
5 intensive Jahre, die sich auch für Sie persönlich gelohnt haben?
Auf jeden Fall, es ist ein sehr dickes Buch geworden.
640 ja. Seiten dick mit Personenregister.
Ja, und es hätte noch viel länger sein können, wenn der Verleger nicht gesagt hätte, jetzt ist aber Schluss.
Worin lag für Sie der Reiz, sich so intensiv mit dieser Figur zu beschäftigen, wissend, dass es ja bereits, keine Ahnung, 500 oder 1000 Luther-Biografien gibt?
Das war aber kein Argument für mich. Mich hat an dem Mann interessiert, das, was man eben nicht von der Biografie erwartet, dass ich ihn so fremd darstellen kann, wie er einem sein muss. Jemand, der tief abergläubisch ist, der einerseits ein Fürstenknecht ist, andererseits ein Befreier, der ein Mystiker ist, ein Hassprediger, tatsächlich ein Reformator, ein Widerständler, ein unglaublicher Feigling, ein Saufaus, ein Fresssack, ein großer Gelehrter.
Also ein Mensch, der ganz viele verschiedene Facetten in sich, in seiner Person vereint, gleichwohl aber zumindest von außen betrachtet, doch auch ein bisschen auserzählt ist als Figur, oder täusche ich mich da?
Vielleicht abgesehen von Goethe ist kein anderer Deutscher so gut dokumentiert. Also bei Goethe ist natürlich noch etwas leichter, weil er gegenwärtiger ist, aber Luther hat in der Tat unglaublich viel selber geschrieben, über sich, an andere. Er hat sich ununterbrochen erklärt. Aber er ist keineswegs auserzählt, weil man kommt mit ihm am Ende nicht zurecht. Man weiß nicht, was er wollte. Das Interessante ist doch, dass die Reformation geschehen ist, ohne dass er sie wollte. Der Mann war kein Revolutionär. Er hat eine Revolution ausgelöst, das ist was anderes. Aber er war ein Konservativer. Er wollte zurück zu einem vermeintlichen Ursprung.
Ja, wie viel Luther haben Sie eigentlich im Original gelesen?
Ich habe mich eingeschlossen mit seinem Gesamtwerk. Das sind annähernd 200 Bände. Ich will nicht sagen, dass ich die durchgelesen habe, aber ich war, man nennt das, glaube ich, Total Immersion. Ich war bei Luther. Weil ich finde, man muss als Philologe muss zum Original zurückgehen. Und Luther erklärt sich selber. Er lügt natürlich auch. Er formiert sich. Er baut an einer Legende. Er baut an einer heiligen Legende sogar. Aber das kann man ja mit einem Abstand beschreiben, was er da anstellt.
Deutsche oder lateinische Texte?
Er hat Deutsch wie Lateinisch geschrieben. Ich habe beides gelesen. Ich habe darüber gestaunt, weil das Gegenteil behauptet wird, dass sein Latein sehr elaboriert ist, was mir am Anfang sehr große Mühe gemacht hat, nach 30 Jahren wieder ins Lateinische einzusteigen. Aha. Also mit der Grundlage eines bayerischen Abiturs kommt man da schon wieder rein.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Willi Winkler, Journalist, Schriftsteller, Übersetzer, war früher bei der Zeit und beim Spiegel, arbeitet seit vielen Jahren inzwischen für die Süddeutsche Zeitung von Hamburg aus, aber kommt eigentlich aus einem kleinen bayerischen Dorf, das damals wie katholisch geprägt war, Willi Winkler?
Ausschließlich. Es war natürlich katholisch. Es gab nichts in der Welt außer dem Katholischen. Und ich bin mit 10 ins wiederum katholische Internat gekommen. Also wenn meine klerikale Verwandtschaft das mitkriegt, dass ich ausgerechnet über Luther geschrieben habe, dann ist da immer so ein Moment des Zweifels, läuft er etwa über?
Also ein Abtrünniger, möglicherweise sogar ein Verräter an der katholischen Sache?
Die katholische Kirche hat den Luther sehr lang als großen Gott sei bei uns gehalten. Es wurden ja fürchterliche Legenden über ihn verbreitet, weil er eben der Ketzer war. Und dass man die Geschichte in Umlauf brachte, er sei ohne letzte Ölung, ohne Sakramente gestorben und deshalb vom Teufel auf der Stelle geholt worden. Dafür gibt es keinen Beweis, außer vielleicht Luther selber, der an den Teufel inbrünstig geglaubt hat.
Tatsächlich? Der hat an den richtig an den Teufel als Person
leiblich, physisch geglaubt. Okay. Es war ein ständiges Ringen mit dem Teufel für ihn. Also er beschreibt es auch in der Zeit, als er auf der Wartburg war, nach dem Reichstag in Worms, wo er eingeschlossen war, ist ihm der Teufel einmal in Gestalt eines Hundes erschienen, der ihm zusetzte und mit Leibeskräften, mit Bärenkräften oder was immer, nahm er diesen Hund und warf ihn aus dem Fenster in den Schlosshof. Okay. Und das hat er als Triumph gemeldet.
Was hat diesem kleinen Augustinermönch eigentlich an der katholischen Kirche und am Vatikan so missfallen, dass er da so heftig gegen opponiert hat?
Für ihn war die Kirche korrumpiert durch die Fiskalisierung der Religion. Also, dass man die Gnade käuflich erwerben können sollte.
Ablasshandel.
Beispielsweise und vor allem durch den Ablasshandel, an den er ja selber noch geglaubt hat, als er Mönch war. Er hat ja diese berühmte Reise nach Rom unternommen und hat in Rom einen Ablass für seinen Großvater erworben und hat bedauert, dass seine Eltern noch nicht tot seien, weil sonst hätte er ihnen auch einen Ablass kaufen können. Damals hat er noch dran geglaubt.
Aha. Der moralische Zustand der katholischen Kirche für einen Mönch wie Luther auch ein Problem?
Das war sicherlich so. Die Päpste in der Renaissance haben sich als weltliche Fürsten verstanden. Die Macht des Glaubens muss sich zeigen in der Opulenz, in der Inszenierung. Julius II., der Papst war, als Luther in Rom war, war zum Beispiel ein begeisterter Kriegsherr. Der ritt an der Spitze eines Heeres gegen den Feind. Den hat nicht interessiert, wie der Ablasshandel im Einzelnen funktioniert, ob der vielleicht wirklich theologisch gerechtfertigt ist, sondern er brauchte das Geld, um den Krieg führen zu können. Er hat sich dann allerdings wie als frommen alten Mann malen lassen. Er hat sich von Michelangelo dieses große Grabmal machen lassen, weil er dann seinerseits wieder Angst hatte, in die Hölle zu kommen. Aber auf Erden wollte er alles auskosten.
SWR1 Baden-Württemberg, heute an diesem Feiertag mit einer Extra-Ausgabe von Leute, einfach deshalb, weil heute 500 Jahre Luther, 500 Jahre Reformation ist und Willi Winkler im Übrigen auch nach wie vor bei uns ist, Journalistenkollege der Süddeutschen Zeitung und Luther-Biograf. 5 Jahre, Sie haben die Zahl vorhin genannt, Ihres Lebens haben Sie mit Luther verbracht. Haben Sie viel Neues gefunden, was Archive, was Recherche angeht?
Also ich glaube nicht, dass das so allgemein bekannt war, dass Kaiser Maximilian beschlossen hat, Papst zu werden. Also seine Tochter schreibt ihm, lieber Vater, du bist jetzt verwitwet, such dir doch bitte wieder eine neue Frau. Und dann schreibt er zurück, ich werde in diesem Leben keinem Rock mehr nachjagen. Ich habe was viel Besseres vor. Der Papst ist auf den Tod erkrankt. Ich habe die Kardinäle bereits so bestochen und auf meiner Seite, die werden mich wählen. Ich schicke meinen Kanzler dahin, damit er gut Wetter macht. Ich werde Papst.
Und das hat funktioniert und er ist Papst geworden?
Das hat nicht funktioniert, okay. Sondern Julius II. Ist sehr schnell wieder gesund geworden. Dann war der Traum vorbei. Aber Maximilian strebte nach der Universalherrschaft und warum nicht beides?
Diese kleine Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, ein Grund auch für den Mönch Luther, diese 95 Thesen in Wittenberg an die Wand zu nageln?
Sicherlich nicht, weil er nichts davon wusste. Das Interessante bei Luther in dem Fall ist ja, dass er von der Weltgeschichte absolut nichts wusste. Er wusste nicht, dass es dieses Ringen zwischen Kaiser und Papst gibt. Er hat gemerkt, dass Abgaben aus Deutschland nach Rom fließen. Er hat wohl auch gemerkt, dass die deutschen Fürsten empört darüber waren, dass so viel nach Rom geht. Aber dass er ein Agent der Weltgeschichte wurde, dass er diesen Sprung aus dem Mittelalter brachte, das hat er gar nicht gemerkt.
Aber warum war der so empört, wenn er von der Welt gar nichts wusste?
Dass bei ihm im Bistum gepredigt wird und der Ablass verkauft wird, das hat ihn empört. Aber dass der Ablass überhaupt gepredigt wurde und fällig wurde, weil der Papst kein Geld hatte, einen chronischen Bedarf an Geld hatte, das wusste er alles nicht.
Wenn Sie sich die 95 Thesen von Wittenberg angucken und die wichtigste rausgreifen müssten, welche würden Sie nehmen?
Also die wichtigste ist die Präambel, dass der Herr unser Gott gesagt hat, dass unser Leben eine ewige Buße sein muss. Das ist für mich der Protestantismus und das ganze Elend des Protestantismus, das Luther wiederum in die Welt gebracht hat. Er hat damit so einen Schleier der Religiosität, der Privatreligiosität über das Land gesenkt, die Luther und seinen Anhängern die Emanzipation von Rom ermöglicht hat, also die Orientierung auf eine auswärtige Macht und eben auch ermöglicht hat, diesen persönlichen Weg zu Gott zu suchen und zu finden.
Würden Sie sagen, Stand heute und rückblickend, Martin Luther ist der einzige Popstar des Mittelalters?
Er ist kein Popstar, aber er ist ein Volksheld. Die Leute, die nicht lesen konnten, was er die große Mehrheit war, hat zumindest ein Bild von ihm bekommen. Das ist dieser Mann, der dem Kaiser getrotzt hat, der sich gegen den Papst aufgelehnt hat. Und man wollte ihn im Bild sehen und damit wurde er tatsächlich bekannt.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit dem Journalistenkollegen und Luther-Biografen Willi Winkler. Wir wollten einen Blick werfen in dieses 16. Jahrhundert, in dem Luther gelebt und gewirkt hat. Es gab in Deutschland verschiedene Fürstentümer, richtig?
Ja.
Es gab keinen Kaiser oder gab es einen?
Es gab zeitweise keinen Kaiser und dieses Machtvakuum zwischen Maximilian und seinem Enkel Karl dem V. War ein wesentlicher Grund für die Ausbreitung der Reformation.
Aha.
Also Maximilian wollte, dass Karl sein Nachfolger wird. Der Papst wollte es verhindern und er baute auf den einzigen nicht korrupten Kurfürsten, nämlich Friedrich den Weisen, den Landesherrn von Luther. Er hat, um Friedrich gewogen zu halten, Luther nichts getan.
Okay.
Also man kann sagen, Luther hat sein Leben, sein Überleben zwei Faktoren zu verdanken. Dem Buchdruck, durch den er populär wurde, und dem Papst, der ihm nichts tat.
Dieser Papst war korrupt oder nicht korrupt?
Selbstverständlich korrupt. Er hat, um Friedrich zu bestechen, ihm die goldene Tugendrose geschickt, obwohl er wusste, dass er zwei uneheliche Kinder hat. Und er hat angeboten, diese Kinder zu legitimieren, wenn er gegen Karl als deutschen Kaiser stimmt.
Und dieser Papst hat selber auch Kinder gezeugt?
Nein, der war zu krank. Das hat ihn nicht interessiert. Also ob er irgendwelche anderen Sachen angestellt hat, weiß ich nicht. Aber er hat sich für Macht und sehr viel Essen und Trinken interessiert.
Die Ständegesellschaft damals, die gab es noch. Wie sah die aus? Wie hat die im Alltag funktioniert?
Gottes Stellvertreter auf Erden war der Papst, der weltliche Herrscher war der Kaiser, dann kommen die Kurfürsten, die normalen Fürsten, Grafen und so weiter. Und die große Mehrheit, die Bauern, waren selbstverständlich rechtlos. Das führt ja bekanntlich irgendwann zum Bauernkrieg, eins der großen Abenteuer der deutschen Geschichte, blutig gescheitert mit möglicherweise 100.000 Toten. Interessanterweise haben sich die Bauern ja auf Luther berufen, auf die von ihm proklamierte Freiheit eines Christenmenschen, was niemand mehr empört hat als Luther, der nicht in den Verdacht geraten wollte, er hätte diesen Aufstand angezettelt oder zu aufgerufen.
Welches Bild hatten die Menschen damals von der Welt? Ich frage deshalb, weil ein gewisser Kopernikus, glaube ich, damals aufgetaucht ist, der die ungeheure These aufgestellt hat, dass die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt ist.
Das hat er zu Lebzeiten Luthers aufgestellt, aber es dauerte Jahrzehnte, bis man das wirklich gelesen hat, dass man wahrgenommen hat, was der überhaupt geschrieben hat. Das erschien zunächst tatsächlich mit einem Vorwort, wo gesagt war, interessante These, aber müsst ihr nicht glauben.
Aha.
Während das, was Luther gesagt hat, sich auf der Stelle verbreitet hat durch den billigen Buchdruck, der einfach technisch plötzlich möglich war. Es gab in Württemberg sehr bald eine Werkstatt. Also die Umschlagsgeschwindigkeit war eine völlig andere. Man muss sich vorstellen, 1519 hat Luther schon eine Gesamtauflage von 500.000. Jemand, der überhaupt nicht bekannt war, der praktisch nichts veröffentlicht hatte, ist plötzlich der erfolgreichste Autor Europas.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit dem Journalistenkollegen und Luther-Biografen Willi Winkler. Der Grund für diese Extra-Ausgabe von Leute ist 500 Jahre Reformation, 500 Jahre Martin Luther und damit verbunden natürlich auch die Frage, wie die Menschen damals gelebt haben, Herr Winkler. Irgendwie vergleichbar mit dem, was heute ist?
Natürlich nicht. Man muss sich das absolut grauenhaft vorstellen. Die hygienischen Bedingungen waren nicht der Rede wert oder eben schrecklich.
Ja. Kein sauberes Wasser?
Es gab kein Trinkwasser. Also das, was wir heute als Segen haben, dass es für, was weiß ich, 49 Cent, 1,5 Liter Wasser im Supermarkt gibt, da wäre man sehr dankbar dafür gewesen. Es gab kein sauberes Wasser. Man musste Bier trinken, um den Flüssigkeitsbedarf zu stillen. Man könnte auch sagen, es gab einen Volksalkoholismus deswegen.
Deshalb haben tatsächlich die Menschen auch ab dem Morgen Bier getrunken und sind so irgendwie durch den Tag gerutscht?
Naja, Bier enthält ja Nährstoffe. Das ist ja allerdings eben auch Alkohol, und Bier macht dick. Das muss man eben dazu sagen. Aber die Alternative war halt, dass man krank wird, dass man Typhus kriegt, Ruhe, also alle schrecklichen Krankheiten. Und nachdem man, es gab ja kein Mikroskop bis dahin, also dass es Bakterien geben könnte und dass man sich die Hände wäscht oder diese ganzen Sachen, die Vorstellung gab es nicht. Es war ja alles gottgefällig, und wenn Gott wollte, dass man früh stirbt, ist man eben früh gestorben.
Also kein sauberes Wasser, logischerweise auch damals keine Kanalisation, kein Strom, nichts, was das Leben ein Stück weit angenehmer gemacht hätte damals?
Es gab die Vorstellung, das sollte man ja nicht vergessen, dass das Leben auf Erden nur ein Durchgangsstadium ist. Dass der Weg zur Seligkeit allerdings durch dieses Jammertal führt, das irgendwie zu überstehen war. Aber das Eigentliche, die Bestimmung des Christen war ja, dass er in den Himmel kommt, wenn er es schafft.
Das heißt, die Menschen haben das fatalistisch angenommen, dass es viele Krankheiten gab, die nicht behandelbar waren, Syphilis beispielsweise?
Die Syphilis ist die Modekrankheit, kann man nicht sagen, aber die neueste Geißel, die gerade erfunden worden ist, ganz genau ist es ja bis heute nicht erschlossen, ob sie wirklich mit Kolumbus aus Amerika importiert wurde oder ob das eine Immunschwäche ist, die zu einer Mutation geführt hat. Auf jeden Fall über die Teilnehmer der Kolumbus-Expeditionen kommt die Syphilis von Neapel über die Rhone nach Deutschland. Nachdem in der Zeit sehr viel gepilgert wird, sehr viel Krieg geführt wird und aus Neugier auch sehr viel gereist wird, verbreitet sich die Syphilis. Die Soldaten, die Gelehrten, die Pilger. Es ist ja nicht so, dass man beim Pilgern nur betet, sondern man kommt auch in Kontakt. Und das ist einfach eine Kontaktkrankheit. Und man weiß kein Mittel dagegen.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, an diesem Reformationstag ist Willi Winkler, Journalist der Süddeutschen Zeitung und Biograf von Martin Luther. Sie haben vorhin gesagt, Willi Winkler, Bier macht dick. Ist das die Erklärung dafür, dass Luther irgendwann dick war?
Es ist nicht die einzige Erklärung. Die ersten Bilder von ihm zeigen einen Erleuchteten. Man sieht, er hat hohe Wangenknochen, er hat tiefliegende Augen. Er hat schon mit 30 Furchen im Gesicht. Er ist völlig aufs Jenseits gerichtet. Und dann widerfährt ihm das Glück der Ehe.
Aha.
Eine Frau kocht für ihn, beziehungsweise sie hat Gesinde, das kocht.
Sie hatte eine eigene Brauerei?
Sie hatte das Brauprivileg, sie hatte eine Landwirtschaft, sie hat sich um alle Belange gekümmert. Sie war Wirtschafterin, sie kam ja aus dem niederen Adel und konnte das, was sie ihrerseits im Kloster gelernt hatte, anwenden. Und nachdem ihr Mann sich überhaupt nicht für Geld interessiert hatte, für den war das widerlich, hat sie alles gemacht für ihn.
Das heißt, es war eine klassische Versorgungsehe damals?
Schwierig zu sagen. Also Katharina von Bora ist ja aus ihrem Kloster geflüchtet zu Luther, und er musste sich bemühen, diese Nonnen zu verheiraten. Er hat nicht alle unter die Haube gebracht, wie ja der Fachausdruck lautet. Also die neue Haube. Sie haben erst die Klosterhaube und dann die Ehehaube. Und die Katharina von Bora ist übrig geblieben. Und es war eine Vernunft-Ehe, aber die beiden haben sich inniglich geliebt. Da würde ich schon drauf bestehen. Also es gibt ja die Briefe, wenn er unterwegs ist, da schreibt er immer, er lobt auch gern ihr Bier, das besser sei als das oder jenes. Und was ganz Ungewöhnliches, also fast was Emanzipatives, auf seiner letzten Reise schreibt er ihr, es tut mir leid, dass ich dich nicht mehr befriedigen kann. Das sagt er wirklich. Das sei seine Pflicht als Ehemann. Und es ist halt Altersimpotenz oder was weiß ich. Er ist ja schon krank, dickleibig, erschöpft. Aber er fühlt eine Verpflichtung auch dazu.
Wobei er dieser Pflicht jedenfalls in den Jahren davor doch ganz offenkundig nachgekommen ist. Es gibt, glaube ich, 6 gemeinsame Kinder.
Es gibt die üblichen Kinder, es sind auch üblicherweise mehrere gestorben, aber die Nachkommenschaft war gesichert. Er hat dann das Ideal des protestantischen Pfarrhaushalts damit begründet. Und dazu gehört natürlich ein gestandener Herr, der Pfarrherr, der ins Weite geht. Also ich würde mal schätzen, er wog am Ende 3-mal so viel wie im Kloster in Erfurt.
Dieses Leben damals, war das tatsächlich so eine Völlerei, wie wir sie uns heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen können?
Es war eine sehr vernünftige Völlerei. Die Aussicht, dass man möglicherweise im Winter nichts mehr zu essen hat oder nach dem Erntedankfest oder dass überhaupt wieder ein neuer Krieg kommt, verleitet einen natürlich dazu, in der Situation, wo was zu essen da ist, auch zu essen. Man isst auf Vorrat. Natürlich macht ein Mann nur dann was her, wenn er ein gestandenes Mannsbild ist. Das ist ein Ausweis von Wohlstand. Das wirkt natürlich alles irgendwie unappetitlich, beziehungsweise in so Historienfilmen sieht das immer ganz toll aus, wenn man so Franz Hals oder was Gesichter hat, so Saufnasen und so. Aber dahinter steht immer, es kann jederzeit der Hunger kommen, es kann das Elend kommen. Also lieber heute als morgen, außerdem kann ich morgen schon tot sein.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Willi Winkler. Wenn wir über Martin Luther sprechen, müssen wir auch über einen Mann sprechen, der nach heutigen Kriterien Angstneurosen aller Art hatte. Fangen wir an mit der Angst vor dem Teufel.
Er war nicht der Einzige. Die Teufelsfurcht wurde ja gepredigt. Sie müssen sich das ja vorstellen, dass es einen besseren Feind überhaupt nicht gibt. Wenn du dich nicht benimmst, holt dich der Teufel. Also man sagt ja heute noch in der Firmung, widersagt ihr dem Teufel und seinen Versuchungen. Der Teufel ist die Präsenz des Bösen und für Luther war sie gegenwärtig. Er sah sich immer versucht. Okay. Aber er war eben nicht der Einzige. Der Teufel war da.
Und dieser Teufel, den er gefürchtet hat, hat auch dazu geführt, dass dieser Martin Luther Angst hatte, in die Hölle zu kommen?
Wie alle. Es gab doch keine Naturwissenschaft, es gab keine Erklärung der Welt. Die Welt war einfach in Gut und Böse, in Diesseits und Jenseits eingeteilt. Es gibt so eine Darstellung des Wirkens von Luther, dass er die Unfreien aus dem Limbo befreit. Also Adam und Eva, die alten Väter des Alten Testaments, können ja nicht Christen sein, weil sie schon vor Christus da waren. Und Jesus Christus holt sie der Sage nach in der Zeit, wo er im Grab liegt, aus dieser Vorhölle raus. Und diese Geschichte, wie Jesus die Vorväter befreit, wird auf Luther übertragen. Er ist der, der es möglich macht, dass man tatsächlich erlöst wird durch Gnadenwahl, dass man den eigenen Weg zu Gott findet und dass man aus dieser ewigen Verdammnisgeschichte rauskommt.
Luther war, ich glaube, 62 Jahre alt, als er starb. Sein Gesundheitszustand war, glaube ich, auch nicht mehr der allerbeste davor. Er hatte Gicht, Gallensteine, noch irgendwas?
Ja, er hatte alles, was man so ansammelt durch sitzende Tätigkeit. Zu viel Essen, zu viel Trinken. Vielleicht auch zu viel Polemik. Vielleicht ist das eine Erklärung für seinen Judenhass, dass er so einen schlechten Magen irgendwann hatte. Er war einfach völlig erledigt. Der Mann hatte sich ausgekämpft.
Starb er als irgendwie mit sich zufriedener Mensch oder anders? Oder weiß man es gar nicht?
Er war zufrieden mit dem, was er geschafft hatte. Er hatte Kinder, er hatte eine Frau. Er hat bei seinem Glauben ausgehalten und er war überzeugt davon, die meiste Zeit jedenfalls, dass er zur Erlösung finden würde nach dem Tod. Er war sicher auch von sich überzeugt, weil ihm eben diese große Geschichte, diese Umwälzung des Christentums gelungen war. Und er dafür mehrere Fürsten bereits gefunden hatte, die sich ihm angeschlossen und die Reformation beschützt haben. Das ist ja auch eine persönliche Leistung, dass er als Theologe, als Geistlicher, als Mann des Geistes die weltliche Macht für sich gewinnen konnte.
Luther, ein deutscher Rebell. Das ist der Titel des Buchs, das Willi Winkler geschrieben hat. Seine Luther-Biografie ist im vergangenen Jahr erschienen. Es hat davor auch schon viele Bücher über Luther gegeben. Ich weiß gar nicht, haben Sie die in Vorbereitung Ihres Buchs alle gelesen?
Ich darf es gar nicht laut sagen, ich habe kein einziges gelesen. Ich habe mir gedacht, egal, was die alle geschrieben haben, haben sicher alle recht, aber ich lese Luther.
Aha.
Ich nehme Luther so wahr, wie er geschrieben, geredet hat, wie er überliefert ist, in seinen eigenen Worten.
Durch wie viel tausend Seiten Text mussten Sie sich quälen?
Ja, das war nicht nur eine Quälerei. Er war aber extrem produktiv. Also er hat am Tag 5 Briefe geschrieben. Es gibt unendliche Episteln, seine Predigten sind mitgeschrieben. Dann gibt es die umfangreiche Arbeit an der Bibelübersetzung. Das sind viele tausend Seiten gesammelt in der historisch-kritischen Weimarer Ausgabe, von der ich mich einstauben lese, aber es war ein schönes Leseabenteuer.
Wie sortieren wir diesen Martin Luther jetzt historisch ein? War er ein konservativer Revolutionär?
Genau das war er. Er war ein Revolutionär sicherlich, aber er wollte keine Revolution. Er wollte zurück zu dem, was er als Christentum empfand, befreit von der Ornamentik, also der Hierarchie, von der Verweltlichung der Kirche. Aber er ist sicherlich nicht der Revolutionär, der die Freiheit gebracht hat, der die Aufklärung gebracht hat. Das war ihm völlig fremd.
Das heißt, er war letztlich auch ein Weltveränderer wider Willen?
Sicherlich, wider Willen. Er wusste nicht, was er anrichtet und er hätte es nicht gewollt, wenn er es gewusst hätte, wo das hinführt. Das hat er ja explizit gesagt. Er begann bei sich. Man muss sich immer vorstellen, er ist in seiner Zelle und verzweifelt. Und dann versucht er, dem auf den Grund zu gehen.
Wie dramatisch war sein Antisemitismus?
Es ist grauenhaft, aber nicht überraschend. Also, dass die Kirche jetzt sich unendlich entschuldigt, das wundert mich etwas, weil das ist ja nicht vorgestern entdeckt worden. Das war immer in der Welt. Man wusste von diesen unglaublichen Schmähungen. Er ruft ja knapp vom Völkermord zu allem auf gegen die Juden. Das unterscheidet ihn allerdings überhaupt nicht von seinen Zeitgenossen. Die Juden haben sich einfach gut geeignet als Sündenbock für dies und jenes, für alles möglich. Und bei Luther ist es halt extrem, weil er es formuliert und es schriftlich überliefert ist auf diese Weise.
Kurze Frage noch mit der Bitte auch um eine kurze Antwort. Sie haben mal der katholischen Kirche oder dem Vatikan empfohlen, diesen Martin Luther heilig zu sprechen. Warum?
Ich habe die Begründung mitgeliefert. Ohne Luther hätte sich die katholische Kirche nicht reformiert ihrerseits. Sie hätte sich nicht erneuert und es würde sie heute nicht mehr geben. Sie wäre moralische Korruption längst zusammengebrochen. Aber dass sie heute so strahlend dasteht, vor allem im Vergleich mit dem Protestantismus, ist letztlich Luther zu verdanken. Und deshalb finde ich, eine kleine Geste der Dankbarkeit wäre jetzt schon fällig.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gern.
Eins gehört. SWR.